die etwas andere Folge. Heute geht's im Podcast mal nicht um Anime oder Manga, sondern ums japanische Kino. Um zu wissen, was da in den letzten zwei Jahren so abging, zog es Dimbula, Shin, Tsubomi und Gästin Miki auf das 22. Nippon Connection Film Festival. Diskutiert werden mit Intolerance, ein Drama über den Tod eines jungen Mädchens, mit The Asadas, ein Biopic über einen Fotografen, den es in die Katastrophenregion Fukushima zieht, mit Just Remembering, eine Geschichte über eine Beziehung, die einmal war, und mit One Day You Will Reach the Sea, eine Geschichte über Verlust. Willkommen zurück zum Shortcuts Podcast. Die Nummer der heutigen Folge habe ich noch nicht vergeben. Aber das Thema steht zumindest fest. Und die Gäste. Beziehungsweise, eigentlich haben wir heute nicht wirklich Gäste dabei, außer vielleicht Miki. Hi Miki.
Hello.
Hi Miki.
Hallo.
Also wie vielte Mal bist du heute da?
Ich war noch nicht so oft hier.
Seltener als Shin, Tsubomi und ich bei Anime Slam.
Mein Gefühl ist das vierte Mal oder so.
Ich würde sagen, das dritte Mal.
Ich habe tatsächlich immer die Metadaten sehr, sehr gut gepflegt. Und deswegen kann ich hier quasi gucken. Und dann steht hier 3 Artikel verschlagwortet mit Miki.
Also das vierte Mal doch.
Sehr schön. Wir machen heute ein bisschen was anderes. Ja, wir reden auch ein bisschen über Anime-Filme, aber so minimal. Bear with us, okay. Wir sind heute hier, weil wir das Wochenende vor diesem Aufnahmetag auf dem Nippon Connection Film Festival waren. Das ist das größte Japan-Filmfestival der Welt, außerhalb von Japan. Und da haben wir uns japanische Realfilme angeguckt. Wenn ihr jetzt denkt, so, hey, ich habe noch nie einen japanischen Realfilm geguckt, überhaupt kein Problem, das haben wir bis vor 2 Jahren auch nicht wirklich. Und dann war die Pandemie und dann gab es Nippon Connection Online. Und dann haben wir irgendwie so in Tradition uns jedes Jahr zusammengefunden, um online japanische Realfilme zu gucken. Und haben schon sehr, sehr früh beschlossen, hey, wenn die Pandemie vorbei ist, fahren wir mal hin. Und wir machen einen Podcast darüber. Deswegen sind auch Shin und Tsubomi bei, weil das waren die, die mit mir die letzten 2 Jahre japanische Realfilme geguckt haben.
Hallo, ich bin Shin.
Hi, ich bin Tsubomi und meine Japanologinnen-Ehre sagt, ich habe schon öfter japanische Realfilme geguckt, aber ich habe es nur keinem verraten.
Das ist wahr.
Mein absoluter Lieblingsrealfilm ist übrigens japanischer Film. Geht nur knapp 4 Stunden.
Das war der von Shion Sono.
Aino Mukidashi.
Weil du gern unter Röcke guckst, Shin.
Richtig.
Gut, haben wir das auch geklärt.
Miki, was sind deine Erfahrungen mit japanischen Realfilmen?
Ich habe den einen oder anderen zumindest vorher geguckt. So die Live-Action-Adaption von Solanin ist zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Ja, also wenn wir mal kurz auf die Anime-News blicken, dann ist ja auch dieser Mystery to Iyu Nakale extremst explodiert, der Manga, in den Verkaufszahlen, weil in Japan gerade eine Realserie gestartet ist.
Ah, deswegen. Ja. Ich hatte mich schon gefragt.
Das hilft oft, ja.
Gab doch auch diesen Film, den Realfilm, den haben wir auch geguckt, wie hieß der? Death Note? Oder so?
Wollen wir nicht drüber reden, oder?
Wir reden nämlich nur über gute Filme, deswegen reden wir auch nicht über Dragon Ball Super Evolution, sondern über die Evolution des Anime-Kinos. Nein, nicht Bell, das haben wir letzte Woche schon getan. Sing a Bit of Harmony. Das ist unser erstes Thema.
Den haben wir alle zuletzt gesehen, weil ja, auch den auf dem Nippon Connection Festival gesehen haben. Jedenfalls mindestens 3 von 4. Ja.
Ich hab den im Oktober schon gesehen auf einem anderen Filmfestival.
Okay, ich will mich von Miki mal kurz mördern lassen, deswegen sage ich das jetzt viel besser als Bell.
Okay.
Hot Take.
Ja, ich glaube, ich bin da. Nee, hier drin bin ich nicht der Einzige, der das sagt. Ich glaube, bei den Zuhörern wäre ich da auch in der Minderheit.
Ja, aber worum geht's?
Sing a Bit of Harmony ist eigentlich ganz cool. Es ist nämlich von diesem Regisseur, der Time of Eve gemacht hat. Den habe ich vor einiger Zeit auch erst gesehen. Und im Grunde genommen, im Vergleich, sonst macht er so Sci-Fi und so ein bisschen, würde ich sagen, so eher Artsy-Sci-Fi-Sachen.
Per Thema Inverted ist das Letzte, was jetzt vor Sing a Bit of Harmony kam. Das war auch schon relativ Mainstream.
Okay, sorry. Ja.
Aber es geht irgendwie immer um diese Human Connection mit künstlichen Intelligenzen, glaube ich, in allen von diesen Filmen.
Das genau.
Ist also so ein wiederkehrendes Motiv.
Und in dem Film jetzt, um ganz kurz zu erzählen, Entwickler entwickeln eine künstliche AI in einem Roboter drin, der aussieht wie ein Mensch. Und die AI ist schon sehr, sehr weit und soll versuchen, sich menschlich zu verhalten. Und um einen Test zu machen, zu gucken, ob die wirklich menschlich genug ist, wird die in die Oberschule geschickt. Und zwar die Oberschule von der Tochter der Entwicklerin. Ja, und die erleben ganz viele spannende Sachen und merken, in welcher Hinsicht eine AI vielleicht immer noch AI ist und in welchen Hinsichten Menschlichkeit auch schon erkennbar ist.
Auf jeden Fall haben sie den Fehler gemacht, Glee.exe zu installieren. Es wird jede Menge gesungen.
Ich wollte gerade sagen, also ich weiß noch, also das Ende ist ein richtig krasser Tearjerker. Also ich habe da, glaube ich, so also ich habe allen Film im Pop Collection Film Festival durchgeheult. Ich bin echt richtig, richtige Memme. aber der Film ist irgendwie so ein Film, wie ihn, glaube ich, Netflix produzieren würde. Und das ist lustig, weil er ja von Funimation produziert ist, also der quasi Mutterfirma von Wakanim, beziehungsweise jetzt irgendwie so in diesem Crunchyroll-Konzert aufgegangen. Und ich glaube, also das ist halt, mich stört das so ein bisschen, also ich fand auch, war ein sehr, sehr solider Film, du darfst halt einfach nicht Sci-Fi erwarten. Lieblingsszene, an der ich das erklären kann, ganz am Anfang wird vorgestellt, quasi, dass überall im Leben der Menschen Roboter sind und da wird ein menschlich aussehender Roboter auf einer Farm gezeigt. Auf einer Farm werden niemals menschlich aussehende Roboter zu sehen sein, weil Menschen Generalisten sind und du willst auf einer Farm keinen Generalisten, der dir deine Crops quasi reinholt. Das ist Sci-Fi gesehen totaler Bullshit. Und ja, dieser Film ist halt einfach mehr so for the fields, glaube ich.
Ja. Also ich finde das halt eine ganz gute Coming-of-Age-Geschichte. Da geht es für mich jetzt nicht so um Sci-Fi. Also es geht halt darum, hey, wir haben ein Mädchen, was Probleme hat, verschiedene Probleme und muss versuchen, damit klarzukommen und lernen, wie man vielleicht damit klarkommt.
Aber ich würde sagen, an der Stelle ziehen wir einfach mal einen Strich. Das war's mit der Anime-Diskussion in diesem Podcast. Danke fürs Zuhören. Jetzt machen wir weiter mit japanischen Realfilmen.
Miki hat ja schon gesagt, hört euch Anime-Slam an. Da gibt's nämlich Anime-Diskussion. Link ist irgendwo hier.
Genau. Wenn ihr mehr hören wollt zu den Anime-Filmen, die auf dem Festival liefen, schaltet an dieser Stelle einfach mal zu Anime Slam rüber. Und jetzt setzen wir uns mal alle so ein Baret auf und tun so, als wären wir total kunstinteressiert. Was habe ich auf meinem Blog stehen? Was ist der erste Film? Intolerance, ne?
Ja. Ach, damit geht's direkt los.
Oh ja, tatsächlich, ja. Habe ich gut geraten. Zum Bummi, worum geht's?
Ja, erkläre ich euch kurz. Ist eigentlich so mit Top 2 der Filme, die ich gesehen habe an dem Wochenende in Frankfurt. Intolerance ist ein Film von Keisuke Yoshida, im Originaltitel Kuhaku. Und es geht darum, dass in einer japanischen Kleinstadt ein Schulmädchen zu Tode kommt und das sehr großen Einfluss hat auf die Einwohner, auf den Vater, bei dem sie gelebt hat, auf die Frau, die leider mit dem Auto nicht mehr bremsen konnte und eben auch, wie sich dann rausstellt, den Mann von dem Supermarkt, der sie eigentlich aufhalten wollte, weil sie wohl was geklaut haben soll und diese ganzen Umstände ihres Todes und diese Dramatik, die macht alle Beteiligten ziemlich fertig. Wir haben den Vater von ihr, der einfach nicht wahrhaben will, dass sie was geklaut hat und dann deswegen vielleicht gejagt worden ist und so über die Straße gerannt ist und dann totgefahren worden ist. Wir haben die Mutter, die eigentlich schon bei einem neuen Mann ist und auch ein neues Baby quasi erwartet. Wir haben die Einwohner von dem ganzen Ort, die auf einmal diesen Mitarbeiter, den Chef von diesem kleinen Supermarkt total hassen, weil die glauben, er ist schuld. Also es ist so ein Film, der sich mit dieser Schuldfrage beschäftigt, aber auch damit, wie diese ganze Sache dann von den Medien so zerrissen wird und eben auch auf allen Beteiligten eigentlich rumgehackt wird. Und ja, die Verzweiflung des Vaters ist in dem Film sehr krass dargestellt und auch spannend, was die ihn verleitet. Und wirklich auch sehr, ja, auf jeden Fall ein Film, der mich sehr mitgenommen hat. an diesem Wochenende.
Das fand ich tatsächlich auch ziemlich cool, dass du ja im Prinzip irgendwie so 3 bis 4 Geschichten in der Geschichte hast, durch diese verschiedenen Blickwinkel. Also die sind auch alle irgendwie sehr unterschiedlich, so halt mit Trauma irgendwie umzugehen. Ich sag jetzt mal, im ganz krassen Extrem, der Shopbetreiber, der halt quasi den Supermarkt von seinem Vater geerbt hat, der dann in letzter Konsequenz irgendwann sogar darüber nachdenkt, sich umzubringen. Und das zeigt irgendwie sehr, sehr schön so quasi, wie viel ein Mensch aushalten kann, bevor er an etwas zerbricht und so. Also dieser Moment, dieses Anstauen quasi, wird sehr, sehr gut gezeigt, bis quasi zu diesem Moment, wo es dann halt wirklich so bricht und du dann halt wo dann quasi so kleine Banalitäten reichen, dass du halt total ausrastest und so. Die überhaupt nichts mit der Situation selber zu tun haben. So.
Ja. Die sind alle total relatable, die da drin vorkommen, weil man weiß halt, der Vater hat zu dem und dem Teil Schuld, weil er hat kaum auf die Tochter geachtet, war super eigenbrötlerisch und ist eigentlich vom Charakter her total hart und kalt und voll frech und scheiße zu allen. Und auf der anderen Seite, du siehst halt auch, dass er Blödsinn macht, dass er halt seine Tochter gar nicht so gut kannte und das nicht wahrhaben will, dass sie einen Nagellack geklaut hat. Also es ist tatsächlich wahrscheinlich so wahr. Und der Shopbetreiber fragt sich selber auch, hey, ich muss mein Geschäft beschützen, das mit den Diebstählen hier, das häuft sich so, wir nehmen schon richtig Schaden dadurch. Auf der anderen Seite war es doch ein junges Mädchen, war das zu hart, hätte ich überhaupt hinter ihr herlaufen dürfen oder nicht. Und auch jede Person hat irgendwie eine Meinung und das an so vielen unterschiedlichen Stellen. Ich finde es dann so krass, weil dann hängen eigentlich Todesdrohungen von den Einwohnern an der Haustür von dem Vater, aber genauso auch an diesem Supermarktfenstern, ne? Oder wird Graffiti mit Kanji und so hingesprüht, stirbt oder geht pleite. Und es trifft dann auf beide zu. Und das ist halt so krass beleuchtet.
Ich muss sagen, also abgesehen, außer von Vater, der halt den Film meiner Meinung nach alleine trägt, der Schauspieler Alata Fülüte hat dafür auch einen Preis für den besten Schauspieler auf dem Yokohama Filmfestival gewonnen und war bei 2 anderen Filmfestivals auch nominiert als bester Schauspieler. Ich finde, mit die spannendste Figur in der Serie ist die Supermarktmitarbeiterin. Die
quasi dann noch so sehr viel wohltätig macht. Und
genau, die arbeitet im Supermarkt von dem Naoto und wirkt so ein bisschen wie die Chefkassierin. Ob das jetzt wirklich ist, keine Ahnung. Aber es ist die auch schon relativ lange dabei ist. Und die hat so einen extrem starken Drang dazu, anderen Leuten zu beweisen, dass der Supermarktbetreiber, dass der Naoto nichts falsch gemacht hat oder dass der Supermarkt nichts falsch gemacht hat und dass die anderen Leute Fehler gemacht haben. Und zusätzlich ist sie jemand, der so extrem viel ehrenamtliche Arbeit macht und irgendwie versucht, dadurch sich selbst aufzuwerten und irgendwie inwieweit für sie diesen schlechten Ruf zu haben und nicht die perfekte Person zu sein, vielleicht wo zu arbeiten, wo es nicht richtig ist, wie fertig sie das macht, finde ich ganz spannend, weil die ja nicht so offen zerbricht, aber ich glaube, die zerbricht auch extrem daran.
Die snappt ja auch irgendwann quasi, als dann bei ihrer Wohltätigkeit irgendwie so eine Essensausgabe oder so, dann jemand quasi aus Versehen das Curry runterfallen lässt und sie halt die Frau total zusammen macht und scheißt. Und das macht sie ja, weil sie so unter Anspannung wegen dem Supermarktgeschichte steht und so.
Genau, genau.
Den Großteil des Films ist sie so sehr krampfhaft fröhlich und versucht das alles hochzuhalten und versucht auch irgendwie jede Person zu tragen und irgendwann funktioniert das nicht mehr, ja.
Wollen wir ein bisschen über Medienkritik sprechen? Oder worüber wolltest du sprechen?
Das macht der Film wahrscheinlich schon genug.
Skandalberichterstattung auf anihabara.de.
Shocking News. Das läuft hinter den Kulissen bei Anihabara.
Diesen Artikel werde ich zensieren.
Unfassbar. Dimbula benutzt aus Versehen Zahnbürste von Redakteur Shinus Love. Sind sie jetzt ein Paar?
Nee, aber Miki, worüber wolltest du reden?
Also wo wir halt bei dem Thema sind mit den Medien. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz interessanter Aspekt in dem Film, der aufgreift, besonders in Japan, weil die japanische Platsch. Wie heißt das? Die japanische Platsch.
Klatschpresse.
Tratschpresse.
Klatsch.
Gottes Willen, wieso? I don't know. ist wirklich, wirklich schlimm in Japan. Also, das ist, es ist nicht mehr nur Bildniveau, teilweise. Wie soll ich das sagen? In Japan ist es so ein bisschen so mit den Nachrichten, dass man ungerne politisch wird. Das heißt, dass man zum Beispiel auch so Sachen, die Regierung und so macht und sowas, hinterfragt man halt nicht großartig. Das wird halt berichtet und Leute, die halt versuchen, ernsthafte Recherchen zu machen, die werden dann meistens verklagt. Gerade nach 2013 müsste das gewesen sein, wo ein sehr, sehr strenges Gesetz in Kraft getreten ist, was halt jede Form von Leaks außerhalb der Regierung, also wenn du jetzt allein nur eine E-Mail irgendwie zeigen würdest, die du halt jemanden, die dir jemand aus der Regierung geschrieben hat oder sowas, würdest du wahrscheinlich dafür eine Strafe bekommen.
Ja, mehr oder weniger dieses Gesetz ja in Reaktion auf diese ganze Fukushima-Geschichte und dem Atombetreiber da, TEPCO. Oder das
müsste auch ist der Zusammenhang, in Reaktion müsste das auch auf Assange gewesen sein.
Okay, das kann ich mir auch vorstellen, ja.
Und dementsprechend ist halt das, was halt sonst so in den Anführungszeichen Nachrichten läuft, halt sehr viel sowas, was wir halt auch im Film sehen. So wirklich dieses total ausbeuterische, wir müssen so nah wie möglich die Kamera an traurigen Gesichtern dran haben, weil gerade irgendeine Tragödie passiert ist und es halt so hardcore wie möglich Profit damit schlagen. Und das finde ich halt definitiv wichtig, dass das halt im Film angesprochen wird. Ich meine, das lässt sich halt auch auf viele andere Länder, auch auf Deutschland natürlich übertragen, auch wenn ich es halt bei uns zumindest ein bisschen weniger schlimm finde als in Japan, auch wenn es trotzdem immer noch schlimm ist. Ich hatte damit nur aber auch ein bisschen mein größtes Problem in dem Film, weil ich finde, das wird so hart darauf rumgeritten, dass das teilweise so ein bisschen für mich auch diesen Punkt Film verloren hat fast schon. Das ist einfach nur noch der Punkt des Films, der Nagel, der steckt schon fest im Bogen und du bist immer noch mit dem Hammer dabei, draufzuhauen. Und das, so ging es mir dann auch bei den Figuren ab einer gewissen Zeit. Ich bin sehr froh gewesen, als halt der Film sich später gewandelt hat, dass so gerade der Vater so ein bisschen auch Einsicht anfängt zu zeigen, weil ich schon Angst hatte, dass nachdem der Film schon so lange gelaufen ist, dass das halt nicht mehr passiert. Aber das hatte der Ansager ja auch, glaube ich, vorher gesagt. Das ist halt ein sehr, ja, halt offensichtlicher Film, sage ich jetzt mal, der halt nicht wirklich mit Subtilität arbeitet.
Ich habe mich gefragt, ob er damit quasi auf die Anfangsszene so ein bisschen anspielt, wo halt einfach dieses Mädchen halt einfach überfahren wird und die Kamera halt voll drauf.
Ja, ich glaube auf sowas, weil von dem, was ich gesehen habe, der Keisuke Yoshida scheint öfter mal ein, zwei solche Schocker-Szenen in seinen Filmen zu haben. Ja, und das ist halt das, wo ein bisschen diskutiert wird, inwieweit das wichtig, richtig ist und inwieweit vielleicht nicht.
Aber auf jeden Fall, Micky, bin ich total bei dir. Auch gerade so dieses Ende war für mich irgendwie so ein Message, so hey, der Sturm zieht vorüber. Also klar, der hat krass Schäden angerichtet, hat er im Prinzip hat dieser Mediensturm irgendwie zwei Menschenleben komplett zerstört. Der Supermarktbesitzer ist dann ja irgendwie.
Der ist ja irgendwie an der Straßenarbeiter dann geworden, ne?
Oder genau.
Polizist oder sowas.
Aber dann kommt ja quasi so ein Arbeitskollege zu ihm und meint halt so, ey, du bist doch der ehemalige Supermarktmitarbeiter, deine Bento-Boxen fand ich immer ultra klasse. Und dann merkt man ja auch so ein bisschen, also man sieht ja quasi wirklich in wenigen Sekunden, wie halt er irgendwie so total entspannt und so und auf einmal irgendwie so seinen Seelenfrieden wiederfindet.
Aber ich finde, das hat für mich dann halt gegen Ende auch so ein bisschen gebraucht, dass da halt jetzt mal ein bisschen was passiert innerhalb dieser Figuren, weil es wirklich
voll
nur so eine Runterwärtsspirale die ganze Zeit gewesen ist, bis es halt den Punkt erreicht hat, wo es in meinen Augen einfach irgendwann nicht mehr tiefer ging. Und da ist dann der Film für eine circa halbe Stunde verblieben, wie ich fand. Den Film könntest du wahrscheinlich ein bisschen kürzer schneiden und der würde nichts verlieren in meinen Augen.
Ich weiß auch noch, also wir haben ja alle so Voting-Karten quasi bekommen, wo du einfach einreißen musstest. Und ich weiß, dass ich, glaube ich, bei der 4 eingerissen hatte, genau aus diesem Punkt. Also die zwei Momente zum Beispiel in dieser Geschichte, die mich total berührt haben, waren halt alle in diesen letzten Minuten. Also es war halt einmal, wo quasi die Klassenlehrerin von der gestorbenen Tochter quasi dem Vater die Bilder gibt und der die halt so wirklich sehr, sehr eng umschlungen quasi an sich reißt und so. Weil er ja auch gerade diese Katharsis schon hatte, auch schon selber angefangen hat zu zeichnen, als er gesehen hat, dass die Tochter anscheinend eine künstlerische Ader da hat und so. Und der andere Moment war ein bisschen davor, wo sich quasi die Mutter von der Fahrerin des Autos, das quasi das Kind angefahren hat, sich halt bei dem Vater entschuldigt für ihre Tochter. Obwohl sie ja gerade selber quasi sehr viel verloren hat als Mutter und so. Aber trotzdem noch so quasi dieses Ehrgefühl hat, diesen Vater quasi, also nicht alle ihre Emotionen auf diesen Vater einfach auszulassen, der ja einfach ein Arschloch auch ist.
Ja, das ist eins der, also eine so der Schlüsselsituationen, die dann wirklich auch in ihm was bewirkt haben, ne? Also wo er sich dann wirklich auch daraufhin geändert hat und es dann auch zulassen konnte, Mensch, diese Möglichkeit, vielleicht ist es doch so, meine Tochter hat was geklaut und es ist alles daraufhin schiefgegangen, beziehungsweise, dass sie das Gefühl hatte, sie muss das klauen, die Kosmetik, und es auch von mir verstecken, da ist es schon falsch. Und so diese kleinen Teil-Schuldeingeständnisse, ne, die dann zu den Veränderungen so geführt haben in den Personen.
Wobei ich auch halt da wieder fand, dass einfach zu viele Momente fast schon gab, wo er halt immer wieder so diesen Spiegel vors Gesicht gehalten bekommt. So den Moment, wo er in dem Teddy die Maniküre findet, wo die Mutter von dem Kind ihm halt dann irgendwas erzählt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das war. Das war, glaube ich, auch so nach dem Motto, du kennst sie doch gar nicht. Stimmt, genau, wo sie gesagt hat, hier, die Maniküre, das ist durchsichtig, deswegen hast du das auch nie gesehen. Wo du halt auch gesehen hast, kurz, so für einen Moment, dass er darauf reagiert. So, dass das anscheinend in seinem Kopf irgendwas rattert, aber danach halt immer noch keine Veränderung kam, sondern halt wirklich erst nach gefühlt 50. Mal.
Ich finde das aber sehr realistisch, also das mochte ich an dem Film gerne, also.
Ja, also darf ich eine Sache noch sagen, weil darüber haben wir gar nicht geredet, der Film ist ja ganz witzig in manchen Szenen. Also das finde ich, das balanced ja ganz gut. Meine Lieblingsszene, die haben wir nach dem Film auch geredet, war, als der Papa anfängt, so ein bisschen Reue zu zeigen und anfängt, sich für seine Tochter zu interessieren, fängt an zu malen und malt seine Tochter und sein Kumpel, Mitarbeiter sagt ihm, ey, hast du die hast du Mona Lisa hässlich gemalt oder was?
Ja.
Das war schon sehr witzig, ja.
Ja.
Aber ich muss auch wirklich sagen, ich finde, dass gerade die letzte Szene hatte bei mir dann noch mal ordentlich was ausgelöst, wo du das jetzt mit den Bildern ansprichst. Also da ging es mir dann wirklich, ist das der richtige Ausdruck dafür, eiskalt den Rücken runter? So, das.
Ja.
Also da will ich jetzt halt wirklich nicht zu viel vorwegnehmen, falls es irgendwie noch die Möglichkeit gibt, den mal irgendwie wieder zu sehen, dann würde ich schon anraten, den Intolerance, den mal zu sehen. Das ist schon an sich immer noch ein guter Film. So meine Kritik, finde ich, ist im Prinzip nur auf einem sehr hohen Level schon. So. Und ich fand den trotzdem immer noch super. Wie gesagt, dieser Punkt ist wichtig. Die Geschichten, die da erzählt werden, sind wichtig, was das mit den Menschen alles machen kann. Ich finde, er ist halt einfach zu lang. So, das ist so einfach meine Hauptkritik an dem Film. Aber ich finde das Ende, die letzte Szene gerade, ist wirklich fantastisch.
Wir gehen einen Film weiter, würde ich sagen. Das steht auf meinem Zettel jetzt The Asadas.
Genau. Und das ist der Film, den...
Bestimmt eine lustige Komödie, oder?
Ja, dachte ich. Pass auf, ich hab, wir haben ja vorher geredet und ich habe mir eine Liste gemacht von allen Filmen, die ich spannend finde. Und der Bruder hat die alle, hat von uns vier die zusammengenommen. Und ich weiß, dass das vor einiger Zeit her ist, als ich mir Filme angeguckt habe. Und als ich den auf der Liste gesehen habe, wie ist er das? Das ist bestimmt irgendeine Komödie. So. Also, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich so normale Komödien mir gar nicht angucke. Naja, wie ist er das? Das ist eigentlich, würde ich sagen, Familiendrama. Soweit ich mich erinnert habe, hat uns der Moderator am Anfang des Films gesagt, das war auch der erste Film, der für 2022 feststand, weil der eigentlich schon 2021 laufen sollte, weil Familie damals das Thema war. Haben sie aber noch nicht bekommen, weil der gerade der im japanischen Kino war.
Was der auch gesagt hat, lustigerweise, wo du es gerade hast, ist, dass es der Regisseur von Our Love Boils the Bathwater war, so eine Geschichte über Familie, die halt einen Onsen quasi betreibt und so auch sehr, sehr herzerwärmend und so. Das fiel mir gerade so ein, weil ich den auch letztes Jahr geguckt habe, den Film.
Ah, hast du? Okay, ich hab
ja,
den gar nicht
geguckt. Der lief bei diesem kostenlosen Online-Fest von den japanischen Gesellschaften, so weltweit.
Ah, okay, ja, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall, The Asadas beschäftigt sich mit Masashi Asada. Das ist
nicht Ando.
Ja, Masashi Asada ist ein echter Fotograf, den es wirklich gab. Und die zeigt so ein bisschen auf Basis seines Lebens, so lose, so wie ich das gesehen habe, wie der sich zu einem Fotografen entwickelt hat. Also wir beginnen, wie er mit 12 das erste Mal Liebe zur Fotografie entdeckt und man sieht, wie er anfängt, seine Familie wieder durch die Fotografie zu ein bisschen stärker zusammenzubringen. Ich will nicht sagen, dass sie vorher viel gestritten haben, aber er macht halt viele witzige Fotos von der Familie. Zum Beispiel, hey, hier sind wir mal Yakuza, hier sind wir mal Rennfahrer, was weiß ich.
Hier sind wir mal betrunken.
Genau, und schafft und versucht dadurch sozusagen auch die Träume der eigenen Familie so ein bisschen wahr werden zu lassen durch Fotos. Das Problem ist so, dass der Masashi nicht so wirklich immer weiß, was er möchte im Leben. Das heißt, er ist ein sehr talentierter Fotograf, schafft es aber nicht, sich zu motivieren, bestimmte Dinge zu machen. Ist ein bisschen faul, ist das falsche Wort, sondern eher unentschlossen, würde ich sagen. Keine Ahnung, was er machen sollte. Und schafft es aber dann doch, relativ erfolgreich zu werden. Und der zweite Teil des Films, für mich Film sind zwei Teile. Erster Teil ist das, und der zweite Teil spielt nach dem Erdbeben, so Fukushima, also das ist die große Tsunami-Welle. Und der Masashi geht in ein Dorf, beziehungsweise eine Stadt, weiß nicht genau, wie groß es ist, nennt es mal Dorf-Stadt, und hilft da den Leuten, verschwemmte Fotos wieder zu finden, sauber zu machen, auszustellen und zu den Leuten zu bringen, die das wirklich gehört. Genau. Und ja, das ist so in etwa der Film. Also zwei Filme im Film. Nicht so wirklich, aber so halb.
Ich finde es, by the way, auch lustig, dass das Nippon Connection Film Festival so einen Tag bei den Filmen immer, also mit den Genres und so dran hat. Und da gibt es den Tag 3-11, also für den 11. März, wo dieses Erdbeben war. Und sehr, sehr viele Filme sind damit getaggt.
Ja, warum wohl? Weil es halt, ja, es passt. Und man muss sagen, ich habe, wie gesagt, erst eine Comedy erwartet und der Film war der witzigste Film, den ich auf dem ganzen Festival gesehen habe. Aber das war auch einer der traurigsten Filme, die ich auf dem ganzen Festival gesehen habe, weil wir auf der einen Seite halt diese ganzen Witze, also Witze, die ganzen witzigen Bilder, es ist einfach super, also für mich jedenfalls, Humor ist immer streitbar, wenn wir sehen, wie die Familie sich anfängt, so als Feuerwehrleute zu verkleiden oder als Rennfahrer, so die Träume, die jeder mal hatte, so ganz einfache Sachen. Und dann gehen die noch ein Stück weiter. Der Buddha sagt, hey, wir machen auch Betrunkene oder wir machen Superhelden. Ach, aber wir nach 30 Fotos haben wir keinen Bock mehr. Wir machen faule Superhelden, die rumsitzen. So. Und irgendwie, das hat so viel Freude mir bereitet, weil man gesehen hat, wie glücklich diese Familie dadurch geworden ist. Und genau, auf der anderen Seite ist diese, ist es auch extrem traurig. Weil wir haben, bevor wir angefangen haben im Podcast, ein bisschen schon über den Film geredet. Und der Masashi fotografiert auch andere Familien im Laufe des Films. Und da gibt es extrem schlimme Geschichten. Und diese Geschichten haben nicht ganz so einen starken Einfluss auf die auf den Gesamtfilm, würde ich sagen. Nee. Aber die sind so ein paar Minuten und sind da sehr dense und sehr emotional gefühlvoll. Es gibt zum Beispiel was über ein krebskrankes Kind, wo ich auch anfangen musste zu weinen, weil es so wirklich liebevoll dargestellt wurde.
Am meisten Einfluss hat ja im Prinzip die Geschichte halt von einer Familie, die halt zufällig da halt in der Nähe von Fukushima wohnt.
Genau, genau.
Das, auch die erste Familie ist die, die er besucht, weswegen das so eine wichtige Sache für ihn ist.
Aber um mal so was Wertungsmäßiges zu sagen, ich fand die Charaktere in dem Film total erfrischend anders. Also ja. auch den Masashi zum Beispiel, das ist ein Typ, der all seine emotionalen Empfindungen halt nach außen kehrt. Wenn der zum Beispiel im Leben gerade stehen bleibt, und das tut er öfter im Film, dann sieht er halt aus wie ein Penner. Und wenn es bei ihm gerade gut läuft und er total in seinem Element aufgeht, dann siehst du ihm das an. Also du siehst halt wirklich, wie glücklich er gerade in dem Moment ist. Und stell dir halt vor, so eine Person wird dann auf einmal mit 3.11 konfrontiert. Also mit diesem ganzen Tsunami-Unglück. Und das fand ich halt, also das hat auch irgendwie so, das ist schon sehr, sehr, also es ist ja in einem Katastrophengebiet da mehr oder weniger gedreht, also zumindest von der Setkulisse und so. Das hat diese Bilder halt dann doch sehr, sehr aufgelockert irgendwie.
Ja.
Also wenn ich halt überlege, dass ich bei irgendwie hier Tokyo Magnitude, habe ich halt die ganze Serie durchgeweint, weil es solche Momente nicht gab. Zum Durchatmen. Aber
allgemein würde ich sagen, die ganze Familie von den Asadas, das sind so tolle Figuren, weil die halt keinen wirklichen Klischees so richtig entsprechen und sich da auch aktiv weigern, irgendwie in so die normale Gesellschaft reinzupassen. Du hast den Vater, der halt arbeitslos ist, und für die Familie ist das halt kein Thema sonst. Ist halt, aber alle sind damit zufrieden. So, also gut, er ist halt nicht ganz zufrieden, gut, sagen wir es mal so. Aber er findet es jetzt halt auch nicht aktiv schlimm. Und gewöhnt sich an dieses Leben und findet ja auch Freude daran, seinen Kindern Freude zu bereiten.
Ja, ist halt ein Stay-Home-Dad, ne? Was man so nicht erwarten würde in der japanischen Gesellschaft. Ja.
Er wird ja sogar, da ist ja doch eine Szene, wo er irgendwie mit so einem Schneebesen halt auf dem Balkon steht.
Ja, kommt, das ist, glaube ich, direkt eine der ersten,
genau,
Szenen.
Genau,
ja.
Kommt so ein Mädel von der Schule und mobbt halt ihn im Prinzip.
Ja.
Dafür, dass er halt so ein Stay-Home-Dad ist. Ja.
Ich fand sehr interessant, dass in diesem Film sich der Masashi auch irgendwie so die kompletten Arme tätowiert und dass die zwar alle dann so ein bisschen komisch gucken, warum hast du das gemacht, aber es ist irgendwie gar nicht weiter thematisiert und es bereitet ihm dann auch so im weiteren Leben auch gar keine Probleme und das ist auch irgendwie ganz erfrischend gewesen zu sehen, weil das ja doch ein sowas ist, wodurch man sich in Japan dann ziemlich schnell stigmatisiert, weil es einfach nicht üblich ist und eben nicht so modisches Accessoire wie bei uns. Aber da war es dann nie wieder Thema. Und auch nicht für die KundInnen, die ihn dann auch irgendwie als Fotografen ja so einbestellt haben, ne?
Apropos modisches Accessoire, ich fand auch die Beziehung irgendwie, also er ist ja eigentlich in einer Beziehung mit dieser Wakana, einer Kindheitsfreundin quasi,
ja.
Fand ich auch eigentlich total spannend, weil sie irgendwie super, mehr so eine Unterstützerin und so ein Fan von ihm ist und so eine Bewunderin quasi von seiner Fotokunst auch so. Also ich weiß, dass die dann irgendwann so ein Telefonat führen, so 2-3 Tage nach diesem Erdbeben und sie mir halt so vorwirft, hey, du hast dich bei mir halt nicht gemeldet, um mir zu sagen, hey, ich bin zwar in dem Gebiet, aber mir geht's gut und so.
Ja, also ich mag die Beziehung auch sehr gern. Ich finde dafür nicht die richtigen Worte, weil wenn ich jetzt sagen
Schwierig,
würde,
ja.
Die haben keine großen Erwartungen aneinander, dann klingt das irgendwie falsch. Aber die vielleicht könnte man sagen, die haben sehr großes Vertrauen einfach ineinander. So die kennen ihren Partner und sind okay mit den Eigenheiten, die jeweils haben. Und wenn das halt ist, dass man irgendwie für 10 Jahre ignoriert, dass man ein Paar ist.
Ja, irgendwie, die Gefühle wirken halt schon, auch wenn es halt nur ein Randaspekt des Films ist, schon sehr echt. So. Obwohl er halt, wie gesagt, wieder so ein Typ ist, der alles nach außen kehrt. Und wenn er dann halt gerade in diesem Fotosäuber, den Fukushima quasi aufgeht, sich halt komplett von ihr distanziert und so.
Ja. Ja. Genau, das hat Mickey gesagt. Ich denke auch so, das Wichtigste ist, wie sympathisch und wie fröhlich die ganzen Figuren da in dieser Serie sind. Und das macht es mir einfach Spaß, dem zuzuschauen. Und ja. Ich finde noch viel besonderer, dass das halt einfach auf realen Gegebenheiten beruht. Also Mickey und ich haben uns beide vorher und zu Bomi auch ein bisschen die Bilder angeschaut, die echten Bilder. Und die sind halt wirklich genau wie die im Film. Die haben halt 1:1 diese Bilder gemacht. Das Haus von dem Masashi im Film sieht genauso aus wie das Haus von den echten Asadas. Die haben da so viele Gedanken gemacht. Das finde ich wirklich extrem schön. Und für die Weebs, wir müssen ja ein bisschen weebig hier noch sein. Masaki Suda spielt mit. Das ist der zum Beispiel das Ending zu Stand By Me, Doraemon 2 gesungen hat. Ja. Und der Masashi Asada spielt, ist der auch Koro-Sensei spielt oder spricht in Realfilmen.
Okay. Aber man muss auch wirklich dazu sagen, dass so wie diese Bilder nachgestellt werden und das alles, das wirkt auch überhaupt nicht gezwungen. Das wäre ja nicht aufgefallen, wenn halt der Film nicht erst dann noch damit endet, dir das echte erste Bild zu zeigen, was er von seiner Familie gemacht hat. Also das ist alles, das ist wirklich schön erzählt. Ich finde, der Film ist allgemein sehr geschickt darin, mit seiner Tonalität umzugehen. Also, gerade das Ende ist einer der besten Gags, glaube ich, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Das ist so gut. Ich muss so lachen.
Sehe ich ähnlich.
Es war auch total unerwartet, obwohl es ja eigentlich klassisches Filmhandwerk ist, halt einfach so einen Rahmen zu bauen um seine Geschichte. Ja,
das ist, ne? Das, weil gerade weil der Film halt auch oft traurige Momente hat, rechnest du einfach am Ende nicht damit, was da passiert. Aber auch diese traurigen Momente hitten so fucking hart. Also, das erste Mal hat mich dieser Film wirklich gebrochen, wo er halt die Familie fotografiert mit dem Kind, was an Gehirntumor leidet. Weil auch wie er dann halt selber dann dasteht und selbst schon wirklich hart damit kämpfen muss, jetzt nicht anfangen zu weinen bei dieser Situation. Oh, ich merke, ich krieg Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Das ist so. Das weiß ich nicht. Also, sowas trifft mich total hart. Das fand ich fast schon eine der krassesten Szenen im Film. Aber es gibt da wirklich noch einige andere, die echt hart sind.
Was lustig ist, weil mich sowas halt tatsächlich gar nicht so wirklich trifft. Für mich muss so ein Moment halt total aufgebaut werden und sowas. Und dafür war er halt einfach für mich zu kurz. Was mich dafür krass getroffen hat, ist, als diese Großmutter quasi kam und so 10 Bilder quasi von ihrer Familie gefunden hat oder zu dem Masashi ging oder so, also sich halt dafür bedankt hat und so. Kleine, unbedeutende Szene, aber irgendwie konnte ich da sehr, sehr gut greifen, so irgendwie, was so, also warum er das macht und warum ihm das gerade wichtig ist und sowas.
Okay. Ja. Für die Fans eine wichtige Sache noch, der Masashi Asada ist aktiv auf Instagram.
Und, der Werbeaccount.
Postet immer noch Familienfotos, die extrem witzig und süß sind.
Also ist der echte oder halt ein PR?
Ja, ist der echte.
Oh,
der
ach echte. So, interessant.
Das ist der echte, der ist immer noch aktiv und postet was. Also okay, wenn süß. Ihr wollt, müsst ihr euch anschauen. Und Tsubomi und ich machen auch mal so ein Yakuza-Foto zusammen. Und sie macht die Mutter, weil das ist, wie Mickey gesagt hat, das ist das Schöne an dem Film. Die Figuren sind alle so gut. Also man dachte so, dass der Vater für die Comedy dabei ist und bei diesem Yakuza wird die Mutter, wie die einzelne so Yakuza-Frau spielt. Das ist perfekt gewesen.
Am Ende sagt die Waka da ja auch so von wegen so, hey, also in so einem typischen Tokyo-Yakuza-Sprech so, hey, entweder zahl mir das Geld zurück oder heirate mich und so.
Ja.
So halt so ja, aufgebaut, ja, ja, so von ja, wegen, ja. So, ne, du hast ja versprochen, mir das 10-fach zurückzuzahlen, das Geld für die, für die Kurzausstellung und so.
Fand ich sehr witzig ja. auch.
Wollen wir weitermachen?
Ja.
Nice. Dann habe ich auf meinem Zettel jetzt stehen, Just Remembering. Und in Klammern steht, der Titel ist kein Bait, Ausrufezeichen.
Okay. Just Remembering ist auch ist ein interessantes Liebesdrama, wo wir immer einen Tag aus jedem Jahr sehen, und zwar speziell den 26. Juli, weil dort der Protagonist Geburtstag hat. Und das fängt halt an in Pandemie, es ist 2020. Der Regisseur oder Drehbuchautor oder wer auch immer hat gedacht, dass 2020 tatsächlich die Olympischen Spiele stattgefunden haben. Gut, konnte man jetzt halt nicht wissen. Und wir haben eine Taxifahrerin, die halt eine Frau gerade dabei ist, umherzufahren. Und wir kriegen direkt die erste kleine harte Story an den Kopf geworfen, wo diese Frau davon erzählt, dass sie sich ihr Leben nehmen wollte. Und wir sehen gleichzeitig einen jungen Mann, der hinter den Kulissen bei so Theater-Tanzvorstellungen arbeitet. Und dieser erste Tag endet im Prinzip damit, dass sie ihn da alleine, nachdem bereits alle gegangen sind, auf der Bühne sieht, wie er da jetzt versucht zu tanzen. Und das wirkt am Anfang erstmal wie so ein Aufbau für eine Beziehung, die jetzt dabei ist zu entflammen. Das ist aber nicht ganz der Fall, denn danach spielt dieser Film rückwärts, als wäre es Memento. Das merkt man beim ersten Übergang tatsächlich nicht. Beim ersten Übergang habe ich noch gedacht, das wäre jetzt der nächste Schritt. Wir wären jetzt also in 2021 und die Filmemacher gingen davon aus, die Pandemie wäre vorbei. Aber tatsächlich tragen alle keine Masken, weil es halt in 2019 spielt und wir jetzt so langsam nach und nach sehen, wie diese Romanze mal einst war, also wie sie zuerst sehen wir, wie sie auseinandergefallen ist, wir sehen sie dann in der Blüte und wir sehen dann erst, wie sie überhaupt angefangen hat. Und das Ganze begleitet von einigen kleinen so Nebengeschichten, die noch so am Rande erzählt werden, wo man nach und nach, wie dieser Film halt sich rückwärts erzählt, einige Details aufnehmen kann, die man letzten Endes zu einem ganzen Konstrukt am Ende in seinem Kopf verbinden kann.
Darf ich einmal kurz Shin sein? In dem Spiel, in dem Film ging es um die Paralympischen Spiele und die fanden wirklich statt. Ah, nee, 2021. Nein, 2021.
So. Ja, süße.
Okay, ja.
Darf ich mal debulern bei dem japanischen Realfilm? Oh, das ist was ganz Neues für mich. Ich glaube, der Film spielt in Yokohama, weil du dieses Riesenrad mit der Uhr hattest.
Ja. Und weil der Typ, der im Aquarium arbeitet, also
auch
im Aquarium arbeitet, da steht Yokohama drauf.
Genau. Das habe ich nicht gesehen. Nee, ich finde auch, also die Charaktere sind, also man kriegt einen sehr intimen Einblick und das liegt zum Teil halt auch wirklich am Drehbuch. Also, weil, ich glaube, es war in der Gegenwart oder so. Nee, Quatsch. Oder ein oder zwei Jahre davor. Da fragt ja auch so ein Businessman, die Jo quasi, die übrigens mal so nebenbei erwähnt, eine richtig coole, tiefe Stimme hat. Ich finde die super toll. fragt halt quasi so, hast du irgendwelche Träume? Und dann sagt sie so als Traum so, ja, Narita ist mein Traum. Weil es ist halt recht weit weg, da kriegt sie recht viel Geld für. Aber es ist nicht so weit weg, dass sie halt Probleme hat, wieder zurückzukommen. Und so.
Ja.
Ja.
Das ist schon etwas ja, fast schon melancholisch so ein bisschen. Und dafür bin ich eigentlich wirklich, wirklich zu haben. Ich fand, am Anfang ist der Film noch ziemlich Mickey Core, so im Prinzip. Auch als diese Typ dann mit seine Band ihren Probeauftritt da haben an dem einen Tag. Und der halt im Prinzip davon singt, wie scheiße das Leben ist. ist halt Da dachte ich mir, ja, Mann.
Aber es ist auch voll cool. Also ich finde, man sieht halt immer, also gerade dadurch, dass er das rückwärts erzählt, man sieht halt so die gemeinsamen Routinen, die sie haben. Und man sieht halt so ein paar Jahre vorher, wie quasi diese Routinen entstanden sind.
Ja.
Und so. Und das stößt sich total vom Kopf, falls das, wenn dir das so auffällt. Weil das, also hatte ich bei keinem Film so ein Erlebnis.
Das ging mir auch so zum Beispiel, dass ich wirklich laut gesagt habe, gesehen habe, wie die beiden da morgens so ihre Arme drehen und man halt vorher gesehen hat, dass die Taxifahrerin das halt gemacht hat, als sie gerade ihr Taxi sauber macht.
Genau, und er selber halt auch quasi morgens nach dem Aufstehen, so Radio-Gymnastics und so.
Ja, also es sind wirklich, es sind viele schöne kleine Details, auf die man da achten kann.
Eine wichtige Frage ist, hat einer von euch Night on Earth geguckt von Jim Jarmusch? Der lief auch auf dem Festival.
Nee. Aber ich weiß, dass das Poster da die ganze Zeit bei ihm hing.
Ich hab den Film mal gesehen, das ist relativ lange her. Und ich habe da ein bisschen recherchiert. Der Film, also Just Remember, basiert sehr stark darauf. Also der Jim Jarmusch-Film hat auch so eine ähnliche Erzählstruktur. Die ist ein bisschen anders. Und da geht es, glaube ich, darum, dass nicht so in den Jahren gesprungen wird, sondern in Zeitzonen gesprungen wird. Aber sonst ist das auch relativ ähnlich. Und genau.
Ich muss sagen, ich habe den Teruo total beneidet um diese wunderschöne, riesige Wohnung, die er da hatte, wo eigentlich, glaube ich, sonst standardmäßig in Japan irgendwie 3 Personen zusammen wohnen würden. Und ich dachte nur, wow, jetzt ist seine Karriere als Tänzer durch die Verletzung am Fuß gelaufen. Und wie kriegt er das Geld dafür ran? Ich habe das dann so ein bisschen versucht, irgendwie darauf zu schieben, dass er ja doch ziemlich weit außerhalb, also auch, sag ich mal, man kann ja im Yokohama-Shi wohnen, aber braucht dann trotzdem nur 25 Minuten mit dem Zug bis nach Shibuya oder so rein. Und das wahrscheinlich daran liegt, dass es dann halt wieder so weit außerhalb ist, dass man sich irgendwie noch leisten kann von der Miete her. Aber da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie er das macht, und war schon recht neidisch mit den 16 Quadratmetern, die ich damals hatte, für 1.000 Euro warm. Ja.
Ich weiß noch, dass ich mich irgendwie sehr gefragt habe, irgendwie so, also bei den ganzen Filmen quasi irgendwie, woher kommen diese Kommunikationsprobleme zwischen denen? Wie konnte deren Beziehung irgendwie scheitern und so? Und ich glaube, bis kurz vor dem Ende des Films war das halt auch komplett unbeantwortet. Ich dachte auch, der Film lässt das vielleicht auch unbeantwortet. Aber irgendwie hat man dann ja so in seinem letzten Jahr irgendwie dann verstanden, woher das halt wirklich kommt. Hat man das? Fragezeichen?
Ja, was nicht. Dann, wir können ja mal uns gegenseitig auflösen, was wir denken, was das Problem war. Ich habe das nämlich Shin tatsächlich im Kino auch gefragt, was er denkt, was das Problem war zwischen den beiden. Da haben wir uns drüber unterhalten.
Also meine Interpretation ist, glaube ich, einfach, dass sie beide sehr unglücklich im Leben halt auf eine Stelle erreicht haben, wo sie nicht weiterkommen, und dieses Problem in ihrem eigenen Leben sich quasi auf ihre Beziehung ausgewirkt hat.
Ich würde denken, also ich stimme zu Bomi dazu, wenn ich jetzt mal sagen darf, dass ich als emotionsloser Mensch hier drin auch mal das zeigen kann. Nee, ich glaube, also das Ding ist einfach, es hat in der einen Szene hat man das ja ganz gut gesehen, wo die beiden zusammen im Taxi waren. Und
das ist, glaube ich, auch einer meiner Lieblingsszenen im
Film.
Genau,
super Szene.
Das ist ein Take, der geht, glaube ich, wirklich 10 Minuten oder so. Wie da die ganze Strecke abgefahren wird von dem Punkt an, wo sie ihn abholt, bis wo sie ihn rauslässt. Und es ist so gut geschrieben und gespielt dabei. Die ist super, die Szene.
Auf jeden Fall, der Terro sagt dann, ja, ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Ich war doch immer mit Tanzen und du kennst mich doch gar nicht, wenn ich kein Tänzer bin. Also ich glaube, der selber kommt einfach nicht so richtig mit seinen Gefühlen klar, dass er halt das verloren hat. Und kann die nicht nach außen tragen, und eine Gefühle nicht nach außen tragen zu können, ist so ein bisschen das Dümmste, was du in einer Beziehung machen kannst.
Genau, das war auch mein Gefühl, dass in diesem Streit sie irgendwie ihn dazu aufgefordert hat, sich da zu öffnen und das wirklich so ihr mitzuteilen, was denkst du, was hast du vor, und wir können, ich bin für dich da, ich kann dir auch was abnehmen, du musst mir das halt nur sagen, was du möchtest. Und er lehnt das total ab und, ne, schließt sie so aus davon. Und ich hatte auch den Eindruck, gerade in dieser Szene bekommen, dass das so das Problem ist, dass er da nicht bereit ist, so sich zu öffnen. Ich fand nämlich, dass sie vielleicht nicht ganz so unglücklich war. Ne? Also,
obwohl sie ja auch vorher irgendwie, in einer Szene hat man das gesehen als Randaspekt. Was war sie vorher? Tänzerin? Sängerin?
Ja, auch irgendwie Schauspielerin.
Ja, auch irgendwie Schauspielerin, ja.
Hm. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, sie macht erstmal diese Arbeit so Mittel zum Zweck und er hat sie ja auch ermutigt und sie hat das aber doch irgendwie so ein bisschen, also sie hat das von ihm, dass er sie so bestärkt hat, eigentlich gut annehmen können und das hat sie so im Alltag allein schon ein bisschen glücklicher gemacht und wer weiß, ob sie nochmal mit dieser Bestärkung gehandelt hätte. Also da habe ich das Gefühl gehabt, war es offen gewesen, aber eben in seine Richtung gar nicht.
Es ist aber auch, was ich glaube, dass sie halt ein bisschen vorschnell urteilt, ist auch so eine Sache, die zumindest dann irgendwann gezeigt wird, wo sie halt allein an dem Fenster einfach nur sieht, wie er mit einem anderen Mädel da redet und sie dann die Blumen wegwirft, die sie extra für ihn gekauft hat. Und aber das
ein paar Jahre vorher irgendwie die Schokolade isst und so.
Ja.
Lecker Schoko.
Aber da denke ich mir auch, das ist jetzt ein neuer Gedanke, den hatte ich beim Schauen des Films doch gar nicht. Vielleicht zieht sie sich auch immer deswegen raus, weil er sich halt wirklich nicht so öffnet. Vielleicht würde er sich öffnen, hätte sie gar nicht dieses Verlangen, sich permanent da so rauszuziehen. Oder sobald Tero quasi mit jemand anderes Weibliches irgendwie redet und so.
Ja, letzten Endes hatte ich aber wirklich das Gefühl, dass der Film es eigentlich mir das Gefühl ganz gut vermittelt hat, dass diese beiden Menschen halt schlicht und ergreifend nicht kompatibel miteinander sind. So, dass das schon nicht unbedingt schlecht ist, dass das geendet ist.
So. Ich würde sagen, damit gehen wir wie der Film quasi am Ende einen Tag weiter. Nein, wir nehmen nicht um 23 Uhr auf. Was habe ich denn jetzt? One day you will reach the sea. Ja, das stimmt. Ah, den habe ich mitgebracht. Krass.
Ja.
Das habe ich noch nicht so ganz verinnerlicht, weil ich habe den tatsächlich auch gar nicht zu Ende geguckt. Ich habe den versucht, doch schnell beim Nippon Connection On Demand quasi noch schnell nachzuholen. Weil was habe ich währenddessen geguckt? Ich glaube, ich habe währenddessen auch Just Remembering geguckt. Während der lief und ihr da drin wart.
Das klang gerade so, als hättest du einfach beides gleichzeitig gerade noch irgendwie versucht zu gucken, deswegen war ich das
mal verwirrt. Nee, natürlich werden alles. Im Rahmen dieses Festivals werden natürlich die Filme zu teilweise verschiedenen Zeiten in den unterschiedlichen Kinos öfter gezeigt. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, waren es 6 oder 7 Locations rund um Frankfurt Innenstadt? Ja, ne? Und so kommt das halt zustande. Und wir waren dann die meiste Zeit waren wir zusammen und haben uns dann aber auch mal getrennt, weil eben andere Filmpräferenzen da waren.
Weil dem Bula noch unbedingt Unlock Your Heart, so einen voyeuristischen, schiesigen Oberschulfilm gucken wollte.
Also einen Dembula-Film.
Das war tatsächlich, glaube ich, der Grund, warum ich den nicht geguckt habe. Auf jeden Fall, es geht lustig, der erinnert mich total an diesen Aristocrats, der irgendwie, glaube ich, auch letztes oder vorletztes Jahr bei Nippon Connection lief, den ich alleine geguckt habe, über so zwei so eine Frauenfreundschaft, so sehr elitär, in einer sehr elitären Community und sowas. Und ich habe euch allen gesagt, ihr sollt ihn euch angucken. Dann lief der nochmal kostenlos bei diesem Filmfestival der japanischen Gesellschaften. Und ich wette, ihr habt den auch nicht geguckt da. Aber ihr solltet den gucken. und das daran erinnert mich dieser Film halt auch so ein bisschen. Wir haben im Prinzip die Schülerin Sumire, die bei mir im Film ist noch nicht bekannt, warum sie quasi nicht mehr lebt. Aber anscheinend ist sie halt auch von diesem Tsunami betroffen worden und das gilt deswegen als verschwunden. Und sie hat quasi so eine beste Freundin, die sie so ihrem ersten Tag an der Uni quasi kennengelernt hat, die Mana. Und die kann halt nicht so wirklich loslassen. Also die glaubt halt immer noch, Jahre später, dass Sumire vielleicht noch leben könnte. Und wird halt quasi, also reminisziert quasi sehr viel in diesem Film halt auch über die gemeinsame Zeit mit ihr. Also so in sehr, sehr vielen Flashbacks und so. Müsst ihr mich ergänzen irgendwo, da passt das.
Ja.
Letztendlich hat die Sumire am Ende des Films, wollte sie eigentlich, glaube ich, so eine Reise allein unternehmen, was so ein bisschen Selbstfindungsaspekt hatte. Und auf dieser Reise ist sie vom Tsunami dann überrascht worden und wahrscheinlich auch wirklich gestorben.
Genau. Das wurde sehr, sehr süß dargestellt, weil der Film beginnt und endet jeweils mit handgezeichneten Sequenzen, die extrem schön sind, muss ich sagen. Also
passt ja auch gut, weil wenn ich mal so überlege, was waren so die tollsten Anime-Szenen, also vom Animierten her der letzten Jahre, dann sind das halt auch so Sachen wie, was weiß ich, irgendwie Harus Traum irgendwie in Beastars oder so. Also auch Sachen, die irgendwie sehr, sehr so Sorrow sind.
Du meinst wohl alles von Jujutsu Kaisen.
Ja, aber die sind nicht voller Leid.
Aber eigentlich ist wirklich alles von Jujutsu Kaisen das am besten animiert. Egal, wir wollen ja nicht über Anime reden.
Bisschen schon.
So ein bisschen schon. Ja, One Day You Will Reach the Sea hat mich echt mitgenommen. Der Film.
Echt?
Ja, der hat mich richtig krass mitgenommen.
Also, ich muss erst mal sagen, ich habe den jetzt halt gerade eben erst kurz vor unserer Aufnahme geguckt, um den hier auch noch reinzuquetschen, weil ich den halt auch nicht gucken konnte, wo der dann lief. Und also entweder, ich habe jetzt so halt wirklich zwei Vermutungen. Entweder ich verstehe ihn nicht, oder er ist wirklich so langweilig, wie ich glaube.
Also, wir waren zu dritt in dem Film. Wir hatten noch eine Freundin mit dabei, die mit im Film war. Und die hat eine Dreiviertelstunde lang geweint.
Okay.
Ja. Also, ich fand den Film auch wunderschön. Und ich kann mich fast nicht entscheiden, ob ich den oder Intolerance auf Platz 1 habe, für mich persönlich. Krass. Und okay. Wahrscheinlich ist es eher der, weil, ja, also, ich fand das krass. Die Emotionen einfach und diese angestauten Gefühle, das hat sich halt so stark über das Schauspiel projiziert. Ich glaube, das habe ich vorher echt noch gar nicht so stark in japanischen Realfilmen wahrgenommen. Das hat mich echt extrem berührt auch, ja.
Ja, und was ist ja natürlich eine Sache, wusste ich doch noch, und die Freundin, die mit uns drin war, ist ehemalige Filmstudentin, hat gesagt, sie hat schon lange nicht mehr so einen clevere Einsatz von Licht gesehen in einem Film.
Okay, ich habe also den Lichteinsatz wirklich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum manche Szenen überhellt sind und manche nicht. Ich dachte zuerst, das wäre halt, dass nur die Rückblenden überhellt sind, aber ich habe keinen Patter da drin gesehen.
Ich bin kein Filmstudent, ich kann es dir halt leider nicht sagen, warum. Aber eine Szene, die ist mir halt sehr stark in Erinnerung geblieben, und das ist die Szene, in der Mana, also unser Hauptcharakter, sehr langsam Richtung Meer läuft. In einem Take, und alles ist komplett dunkel und man sieht halt so hinten, im Hinteren so ein bisschen dieses Licht, weil sie so langsam es schafft, mit ihrem Leben weiterzugehen. Wie sagt man das? Move on, habe ich mir da aufgeschrieben. Was kann ich, wie man das auf Deutsch sagt?
Ja, weiterzugehen, weiterzumachen.
Ja, genau. Und das ist ja auch das, also für mich hat der Film, also ich weiß halt, ich kann verstehen, warum man den Film gerade am Anfang nicht so super spannend findet, weil es passiert nicht viel, aber diese Themen, um die es da geht, geht es ja ganz, ganz stark um Verlust. Es geht ganz stark darum, um weiterzumachen, um Erinnerungen und wie das alles miteinander zusammenspielt. Das ist ein Thema, was mich sehr stark trifft, aus verschiedenen Gründen, und deswegen, wow, war das ein Film, der mich mitgerissen hat. Alleine diese Geschichte, also die Mana arbeitet als Kellnerin und hat einen Chef, und das ist eigentlich nicht besonders ein wichtiger Charakter im Film, aber für Mana selbst ist das eine wichtige Figur, weil das der letzte Figur ist in ihrem Leben, mit der sie sich zusammensetzen kann, mit der sie reden kann, weil sie Probleme hat, mit Leuten zu reden. Und ja, den gibt's halt dann irgendwann auch nicht mehr.
Ich würde das von Schinder voll gerne mal noch ergänzen, weil das ist ja, also das war für mich jetzt auch ein Hauptthema des Films. Es geht ja auch irgendwie darum, wie die beiden Mädels damit umgehen, dass sie merken, dass sie eigentlich ineinander verliebt sind, ne? Und wie sie sich damit auseinandersetzen und eigentlich innerlich ja nur, aber doch irgendwie äußerlich sichtbar dieser Kampf mit sich selbst stattfindet bei beiden eigentlich. Oh mein Gott, gleichgeschlechtliche Liebe in Japan, soll ich das jetzt zulassen? Das ist mit so vielen Hürden verbunden. Kann ich das so oder nicht? Und ich fand das halt so herzzerreißend, weil ich für mich das so interpretiert habe, dass das wirklich diese Reise ist, die Sumire macht, wo sie das für sich entscheiden und rausfinden will und feststellen will, was gut für sich ist. Und davon kommt sie nicht lebend zurück. Und das ist so dieses extrem Dramatische da drin für mich.
Ich weiß, da war auch so ein Satz recht weit am Anfang. Ach genau, in dem Flashback, wo sie als erstmal aufeinander treffen, sagt Sumire quasi so, I hope there would be more diversity here, in Anspielung quasi auf diese Jungs, die beiden quasi so angraben. Und dann dachte ich halt erst so, was ist das für eine Wortwahl in der Übersetzung? Ist es nicht so gut übersetzt oder spricht sie einfach gerade sehr, sehr hochgestochen? Aber dann kamen dann solche Sätze halt immer und immer wieder. Also irgendwie treffen sie sich da nach 2 Monaten und ich glaube, Sumire sagt dann auch irgendwie, that's the longest time we haven't seen each other und so. Und dann liegen sie zusammen im Bett und dann, oder quasi sitzen zusammen an einem Couchtisch und dann sagt sie irgendwie sowas wie, everyone forces things unconsciously onto others und so. Und tatsächlich diese ganzen Sätze, die reihen sich sehr, sehr schnell. Und das ist auch etwas, das ist mir aufgefallen, was ich fand, dass dieser Film großartig gemacht hat. Vielleicht hat deine Freundin Shinzoe das ja auch gesagt. Du hast diesen krassen Tempowechsel. Also, wenn du diese Szenen hast, wo Mana so sehr in sich gekehrt hat, dann tritt der Film sowas von auf die Bremse und zieht die Handbremse und alles. Und dann hast du diese Flashbacks mit Sumire, wo du diese ganzen Sätze und so hast, wo du halt wirklich sehr, sehr viel Progression hast, sehr, sehr viele Sachen, die du irgendwie verarbeiten musst, wo sich der Film halt eigentlich recht schnell anfühlt. Obwohl ja auch zeitmäßig gar nicht so viel Zeit in den Flashbacks geht oder so.
Sie hat sonst nur irgendwas von Bildkomposition erzählt und da
Schade.
Bin ich halt nicht der Mensch, der darüber reden soll. Also ich kann sagen, für mich hat er halt einfach nur gefühlstechnisch mitgenommen. Allein, was machst du mit diesem Plattenspieler oder CD-Spieler? Was machst du damit? Weißt du, wie schlimm das für mich war, das zu sehen? Ja, aber so, ich meine, weil da so diese Trennung so mit drin. Eine Sache, die ich mich gefragt habe, wir konnten es nicht fragen, weil wir halt nicht mit dem Regisseur sprechen konnten, ob die Geschichten von den Personen, die über ihre Fukushima-Dinge geredet haben, ob das reale Geschichten waren. So.
Das wirkte so, ne? Das sah sehr stark aus.
Das wirkte so. Aber der Film basiert auf einer Novel, beziehungsweise halt auf einem Buch, wie man das früher gesagt hat. Und ja, keine Ahnung, da kann es natürlich sein. Ich hatte ganz kurz überlegt, ob das halt auch Laienschauspieler waren und es mir relativ schnell aufgefallen, nee, das war es
nicht. Ich muss ja wirklich sagen, ich find's auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass er mir halt nicht jetzt gefallen hat. Vielleicht war ich auch einfach jetzt nicht in der Stimmung, weil ich mir den im Prinzip nur so reingewirkt habe wie so ein Hamburger. Ja. Aber weil gerade die Anfangssequenz war so, diese wunderschöne Animation am Anfang mit dieser sehr langgezogenen Musik, das ist so eigentlich total meins, auch wieder total Mickey-Core. Und eigentlich der Film hat immer wieder so Szenen, wo ich mir dachte, eigentlich, ey, wie das gerade gefilmt ist, wie die Musik gerade ist, es ist super, ne, wo sie durch den Tunnel fährt und was da für ein Lied im Hintergrund ist. Ah, das immer wieder kommen da total tolle Szenen drin vor, finde ich. Aber das ist halt so zwischen sehr viel Nichts, wie ich immer fand.
Ich liebe nichts, wie der Mula war. Es wird nichts ist das Beste, was man mit dem Film machen kann.
Für mich war diese Umkehr, also dass man hat ja irgendwie die ganze Zeit eigentlich Manas Sichtweise gehabt und das kehrt sich ja am Ende nochmal so um, wo man auch sieht, oh, die Sumire ist gar nicht das, wofür die Mana sie auch so gehalten hat. Die waren irgendwie am Anfang des Films einem auch so präsent, wirklich wie so Unterschied Tag und Nacht, oh, sie ist outgoing und Geometrie, so hübsch und extrovertiert. Und am Ende sieht man halt, dass sie das alles gar nicht war und dass ja, dass das einfach so gekippt ist dann, das fand ich total, total krass einfach.
Das hatte bei mir, also wo halt dann diese in Anführungszeichen Twist kam, das hat bei mir erst gar nicht funktioniert, weil ich nie die Annahme hatte, dass sie jetzt irgendwie groß extrovertiert wäre. Weil selbst wo sie dann beide gemeinsam rausgehen, reden sie ja schon so darüber. Also wo sie nach dieser Party da verlassen am Anfang, reden sie ja schon so darüber. Und es wirkt schon so, als ob das jetzt etwas ist, was diese Figur normalerweise nicht tun würde, in meinen Augen. Deswegen hatte ich nie die Annahme, dass die halt jetzt extrovertiert wäre oder so. Oder dass sie großartig anders wäre, als es dann nach dem Twist rauskam.
Verstehe ich. Aber bei mir war das halt so, diese Diametrie habe ich halt wirklich über diese Tempowechsel verstanden. Dass halt immer, wenn die Sumire zu sehen war, halt die Story halt schnell war und immer, wenn die Bana zu sehen war, war sie halt langsam. Ich weiß auch nicht, ob das quasi einfach zufällig entstanden ist, dadurch, dass sie halt die Charaktere so geschrieben haben, wie sie geschrieben haben, oder ob das wirklich bewusst war, diese Tempowechsel.
Diese Tempowechsel sind mir auch nicht aufgefallen.
Ja, vielleicht war das wirklich auch einfach nur, weil die Charaktere so geschrieben waren, wie sie geschrieben waren.
Ich fand, also wir haben dafür keinen Platz. Ich fand das halt auch ganz spannend, weil Sumires Haare sind immer kürzer geworden. Und ich habe gedacht, so, ist da auch so eine Symbolik irgendwie in dieser Haarlänge dann, dass sie irgendwie immer mehr ab, ob sie dann auch so diese Zweifel so ein bisschen abwirft. Aber natürlich wird halt dann durch den Tod, durch das Verschwinden, kommt es halt nie dazu, dass dann so komplett losgelassen und zu sich und zur Freundin gestanden werden kann, ne?
So.
Deswegen hat man am Anfang irgendwie in der Animation noch gar nicht verstanden, da ist ein kurzhaariger Junge oder so. Aber der Film geht doch eigentlich so mainly um zwei Frauen. Was ist da denn los? Und am Ende hatte sie ja aber diesen Haarschnitt dann.
Ich würde sagen, wir schließen unsere In-Dev-Besprechung ab und kommen so ein bisschen nochmal zu den Honorable Mentions.
Ja.
Danke. Dann würde ich vorschlagen, also ich meine, ihr wisst ja, was ich vorschlagen werde, aber auch für alle, die uns gerade zuhören. Wir gehen einfach mal durch und jeder von uns nennt einfach ganz kurz irgendwie einen Film, den er auch gesehen hat und hat auch super toll fand. Mickey, willst du anfangen?
Okay.
Das klang so, als hast du darauf gewartet. So schnell kam das okay.
Von Live-Action her fand ich noch super Sensei Would You Sit Beside Me. Ist der erste Film, den Dimbo und ich gesehen haben, wo wir am Freitag angekommen sind. Und ich fand den super clever. Also ich habe sehr viel lachen müssen dabei, weil das eine smarte Komödie darüber ist, über zwei Mangaka, die miteinander verheiratet sind und deren Beziehung vor ein paar fremdgärischen Problemen steht. Und dann hat die Mutter irgendwie so einen Unfall und die ziehen da zu der Mutter gemeinsam, also die Mutter von der Frau hat einen Unfall und die ziehen da gemeinsam hin. Und dann fängt die Protagonistin da auch noch ihren Führerschein anzumachen. Und um irgendwie, also am Anfang wirkt es zumindest erstmal so, mehr will ich dann glaube ich nicht sagen, erstmal so, als würde sie dann einen Manga anfangen, um ihr Leben, um ihre aktuelle Lebenssituation zu verarbeiten, weil dieser Manga genau das widerspiegelt, was sie durchmacht. Und der Mann dann diesen Manga findet und das dann ein sehr interessantes Spiel mit Erwartungen wird und was jetzt noch Wahrheit und was Fiktion ist.
So viel dazu?
Ja.
Wie fandest du ihn?
Fand ich gut, sonst hätte ich ihn hier jetzt nicht erwähnt.
Okay, das war schneller, als ich mit gerechnet habe. Ich muss schnell blättern. Soll ich weitermachen?
Ja.
Ja.
Ich mochte den Film Unlock Your Heart noch sehr. Ist ein Regiedebüt von einer sehr jungen Regisseur, ich glaube 26 oder irgendwie sowas. Basiert auch auf einer Novel. Mickey, ich glaube, das hätte dir vielleicht auch ganz gut gefallen, weil das ist auch so ein bisschen voyeuristisch wie der Sensei Would You Sit Beside Me. Und ohne Witz, die sind dann, also die zwei Mädels, um die es geht, sind dann irgendwann in einem Karaoke und da spielt einfach ein Song von Judy und Mary und ich musste mich so zusammenreißen, das ist einer meiner Lieblingssängerinnen, nicht laut loszuschreien, als ich das gesehen habe. Egal.
Oh, Sensei, Would You Sit Beside Me hat auch mit Plastic Love geendet, ne? Das war der Film.
Oh ja, stimmt. Ja, ja, genau. Es gibt auf jeden Fall, kurz zusammengefasst, drei Charaktere. Das eine ist Ai. Super tolle schauspielerische Leistung. Ich finde, man sieht ihr sehr an, dass sie nicht weiß, wie sie gerade quasi zu der anderen Charakterin stehen soll. Namen habe ich gerade nicht präsent, aber die hat Diabetes. Und Ai steht quasi eigentlich auf einen Jungen, den Tatoe, der aber heimlich mit diesem Diabetes-Mädel quasi in einer Beziehung ist. Das weiß nur keiner. Sie findet es irgendwann heraus und versucht halt quasi die beiden so ein bisschen auseinanderzubringen, indem sie quasi dem Diabetes-Mädchen eine Beziehung vorspielt. Daraus entwickelt sich dann halt irgendwie so schon eigentlich was recht Ernstes, aber sie steht da selber nicht so wirklich zu. Sie ist ein Mensch, die eigentlich einen Gedanken in den Kopf bekommt und das dann einfach ausführt und macht und so. Sie lügt auch extrem viel, sie ist auch extrem so ungönnerisch und so, sehr egoistisch und so. Also zeigt der Film halt wirklich richtig gut. Nebenbei ist es eigentlich auch, also hat es auch eine Lesbe-Szene, also wuhu. Ich glaube, so viel dazu.
Let's go!
Ja, soll ich weitermachen mal?
Ja.
Okay. Ich rede auch über den ersten Film, den zum Boom und ich zusammen gesehen haben, bevor die anderen beiden noch nicht gekommen sind, weil die noch geschlafen haben.
Während der Autofahrt?
Ja, genau. Autofahrt. Das ist nämlich der Film von Ryusuke Hamaguchi, der Regisseur von Drulaibu Mai Kalu.
Dem Foreign Oscar-Gewinner aus diesem Jahr.
Genau. Und Oscar-Nominierter für Hauptfilm, bester Film. Der The Wheel of Fortune Fantasy hat übrigens auch den silbernen Bär auf der Berlinale gewonnen und ja, hat generell über die ganzen Festivals das extrem gut abgeschnitten. Und das ist ein Anthologiefilm mit drei Kurzfilmen. Ich will jetzt nicht zu lange reden und fasse die ganz kurz zusammen. Im ersten Kurzfilm geht es um eine Dreiecksbeziehung von einem Model, die von ihrer besten Freundin hört, dass die einen neuen Lover hat. Das Model kriegt relativ schnell raus, dass es ihr Ex-Freund ist. Und ja, die diskutieren halt ganz viel darüber und das Model versucht dann vielleicht den Ex-Freund wiederzubekommen, aber vielleicht auch nicht. Und im Grunde genommen ist das ein ganz, ganz schönes Kammerspiel, weil der Film spielt in drei Szenen nur und da geht eine halbe Stunde. Einmal im Taxi, einmal Model plus Mann und einmal im Café, alle drei zusammen. Und der Film bekommt auch zwei Enden, so ein bisschen Visual Novel-mäßig. Bekommt Ende 1 und dann Ende 2. Und mal gucken, für welches sich entscheidet. Der zweite Film, Door Wide Open, beschäftigt sich um einen Professor, der einen Studenten durchfallen lässt. Und einige Monate später will der Student sich bei dem Professor rächen. Und zwar mit seiner Freundschafts-Plus-Freundin aus dem Studium, die gemeinsam versuchen, den Professor zu verführen, nachdem er einen Preis gewonnen hat, ja. Und der dritte Film, Once Again, geht um eine Frau, die nach Tokio auf ein Klassentreffen fährt. Auf dem Rückweg trifft sie eine alte Bekannte wieder. Nach so ein paar Minuten merkt sie, das ist gar keine alte Bekannte, wir kennen uns gar nicht. Und trotzdem schaffen es die beiden, gegenseitig sich zu helfen, bestimmte Traumata mit anderen Freundinnen, für die sie sich jeweils gehalten haben, zu überwinden. Genau. Also wir sehen drei Filme, bei denen es allen um Frauen geht. Also eine Frau steht immer...
Wie du es gerade betont hast, bei denen geht es um Frauen, um Females.
Frauen in der Hauptrolle. Du verstehst Bechdel-Test und so. Also, was den Film so besonders macht, ist, dass der in allen drei Episoden um Gefühl, also ganz stark mit Gefühlen spielt. Und zwar nicht so nur dieses Oh, Liebe und Trauer, sondern mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gefühlen, die in einer Person drin sind. Gerade so der zweite Film, der hat mir am besten gefallen, mit der Professor und der Studentin. Und die Studentin ist ein bisschen älter und hat später angefangen zu studieren. Und auf der einen Seite mag sie den anderen Studenten, mit dem sie den Professor reinlegen möchte. Aber der Professor findet sie auch sehr nett und fühlt sich irgendwie von dem verstanden. Und diese ganzen Dinge, die in ihr vorgehen, sind wirklich einfach sehr realistisch und sehr gut dargestellt. Und zusätzlich hat der Film extrem starkes Comedic Timing auch wieder. Also der Humor in dem Film erinnert mich so ein bisschen auf eine Mischung zwischen Stromberg und Martin Sonneborn, weil diese Leute so eine extrem trockene Sprache haben und immer wirklich sehr trocken bestimmte Dinge sagen. Aber es ist so weird, dass man einfach nur lachen muss. Also wenn jetzt, einen Witz will ich mal sagen, aus dem Film 2, die Studentin liest dem Professor etwas aus seinem Buch vor und das ist eine Sexszene. Und dann sagt der Professor, hey, gib mir mal bitte die Aufnahme, ich wollte schon immer jemanden haben, der mein Buch vorlegt. Und sie sagt, okay, aber du musst dir dazu meine Aufnahme runterholen, sonst gebe ich es dir nicht. Ja, und weil ich auf die Art und Weise, wie das gesagt wurde und wie der Professor sagt, okay, weil das war so witzig, ich musste so lachen. Das war wirklich ein extrem guter Film, meiner Meinung nach.
Okay, okay.
Okay.
Zu Bumi, welche fandest du cool?
Ja, ich musste gerade überlegen. Also, wir haben jetzt tatsächlich im Podcast geschafft, schon über meine persönlichen Plätze 1 bis 6 zu reden. Komplett. Also, ich habe ja 11 Filme insgesamt geguckt. Und deswegen hätte ich gesagt, dann nehme ich wahrscheinlich das, was am naheliegendsten ist und rede über meine Nummer 7 auf dieser Gesamtliste. Ich fand ganz cool noch den Under the Stars, also Hoshinoko von Tatsushi Omori. In dem Film ging es um die Chihiro, die seit frühester Kindheit mit ihrer Familie so einer Sekte angehört, was ihr viele Probleme bereitet, nicht nur so im Schulumfeld oder mit Freunden, sondern die Familie wird irgendwie auch immer ärmer, denn das Ganze hat sich irgendwie daraus entwickelt, dass die Chihiro als Baby immer so einen unerklärlichen Ausschlag hatte und dann wurde die Familie von jemandem in der Firma des Vaters an ein Wunderwasser rangeführt, was irgendwie super toll sein soll. Und auf ganz mysteriöse Weise sind diese Ausschläge dann von Chihiro sind dann verschwunden und die sind dann alle in dieser Sekte, kaufen und trinken nur dieses Wasser und die Eltern machen dann auch so alberne Sachen, die solche Sektenmitglieder machen sollen. Sie gehen in ihren Vorgarten, legen sich einen Waschlappen mit diesem super teuren, natürlich, Zauberwunderwasser und beträufeln sich halt die Köpfe gegenseitig und laufen auch im Haus die ganze Zeit mit diesen Waschlappen auf dem Kopf rum. Es kommen halt, je älter Chihiro wird, umso mehr Konflikte kommen ans Licht. Ihre ältere Schwester verlässt das Haus. Die Familie zerstreitet sich auch quasi mit dem Bruder der Mutter, also mit dem Onkel, weil der versucht, die da rauszubekommen, indem er das ganze Wasser gegen irgendwie Wasser aus dem Park von so einem öffentlichen Wasserhahn da austauscht und ihr das dann sagt. Aber es führt halt nur dazu, dass sie sich noch mehr abwehren. Und der Film, ja, also ich glaube, als jemand, der auch so als Kind mit Globuli gefüttert worden ist und so, hat der Film da eine ganze Menge in mir ausgelöst und auch, dass ich gedacht habe, ich kann so gut verstehen, wie die Chihiro sich einfach fühlt und dass die auch so quasi zwischen zwei Welten da einfach ist. Die Schulfreundin steht zwar zu ihr, aber macht sich ja doch auch irgendwie darüber lustig, wie die Familie ist. Und sie selber kommt da aber gar nicht so wirklich raus, weil sie ist immer damit aufgewachsen. Sie kennt die Leute, es ist eine Gemeinschaft. Und am Ende hin fand ich sogar den Film auch noch ein kleines bisschen gruselig, einfach weil gar nicht so klar war, Was wollen auch die Eltern? Was erwarten die von der Tochter? Sie will sich langsam lösen, sie will da eigentlich raus, aber kann sie das überhaupt? Gibt es da Kräfte auch von den Sektenleuten, die das alles schon, also davon schon Wind kriegen, dass sie da raus will und dagegen wirken? Und das, also ich habe da am Ende sogar ganz angespannt dann im Kinosaal gesessen, weil ich mir nicht sicher war, oh Gott, was passiert jetzt? Und richtig aufgelöst wird das auch nicht tatsächlich am Ende.
So viel dazu. Sind wir fast durch. Wer war das eben? Miki, hattest du die Idee, dass wir noch ein Ranking machen?
Wird das auch aufgelöst, das Ranking?
Okay, ich mach den Anfang. Ich glaube, mein Platz 3 ist schwierig. Ich glaube, Intolerance. Mein Platz 2 ist Unlock Your Heart und mein Platz 1 ist The Azadars. Glaube ich. Shindu.
Mein Platz 3 ist The Wheel of Fortune and Fantasy. Mein Platz 2 ist One Day You Will Reach the Sea und Platz 1 ist The Azadars.
Juhu. wenn das jetzt so weitergeht, dann ist es bald wie bei den Season, also bei den Best of Podcasts am Ende des Jahres, wo wir alle in der Top 3 dieselben Anime haben. Zu Bobi.
Platz 3, The Azadars, Asadake. Platz 2, Intolerance, Kuhaku. Und Platz 1, One Day You'll Reach the Sea. Da war der japanische Titel Yagate Umie to Todoku. Ja. Genau.
Ich bin neidisch, ob deiner Japanischkenntnisse. Miki, deine Top 3. Arigato gozaimasu.
Platz 3. Ich überlegen. Ich habe 3 Filme eine 8 von 10 gegeben. Ich glaube am ehesten noch Intolerance, Platz 2 Die Azadars und Platz 1 Bell. Den gab es nämlich am Sonntagmorgen zu sehen. Das ist der einzige Kinosaal, den ich voll gesehen habe. Zumindest von den größeren im Naxos. Die sind auch eigentlich immer voll gewesen, wenn man die zweimal, die ich da drin war. Aber ja, Bell absolut fantastisch. Und wer wissen will, warum ich den absolut mega super geil finde, der kann dann bei Anime Slam die Tage reinhören. Oder beziehungsweise, ich schätze mal, das hier wird ein bisschen später kommen als der Anime Slam Podcast. Der ist dann wahrscheinlich schon draußen.
Probably, yes. Alternativ, unser letzter Podcast ging auch über Bell.
Genau, und da kann man hören, warum ich den 5,5 von 10 gegeben habe.
Und ich glaube, ansonsten wären wir, glaube ich, durch. Über was redet ihr noch neben Bell in der Anime Slam Folge?
Auf jeden Fall noch über Single Bit of Harmony ein bisschen mehr. Dozens of North gibt's zu glücklicherweise auch online zu sehen. Und eventuell schaffe ich es die Woche auch noch, mir die Animator.
Die Kurzfilme da?
Ja, die es jetzt auch online gibt, anzugucken. Das sind nicht die gleichen, die auch beim Festival liefen. Das ist ein anderes Programm.
Genau, aber über die Festival-Kurzfilme. Es liefen zwei. Es gab einmal die Resonance, das war irgendwie eine Auswahl von einer Frau, die jedes Jahr was auswählt für das Nemo Connect Festival. Und dann gab es die Japan Anime
Tokyo University of the Arts Animation Shorts. So.
Genau.
Jo. Ja, nice. Und dann treffen wir uns irgendwann mal in ein paar Jahren nochmal wieder und reden über Ino-O. Finde ich gut. damit sind wir durch. Nächste Folge geht es, weiß ich nicht, was wir nächste Folge Podcast machen. Vielleicht reden wir über die Summer Season. Vielleicht My Hero Academia, vielleicht der letzte Teil der Frühlingsseason, who knows, aber wieder sind wir raus. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und Guna.
Tschüss. Matane.